Das Thema heute passt gut zu der Zeit. Wir sind bei der geistlichen Waffenrüstung. Wir haben letzte Woche die Predigtreihe damit begonnen, über diese geistliche Waffenrüstung. Und durch das Wort mit der Warnung aus Epheser 6 haben wir erkannt, dass es eigentlich unmöglich ist, als Christ ohne diese Waffenrüstung Gottes auszukommen. Lasst uns also lesen und an die wichtigen Dinge erinnern. Für euch alle gilt: Werdet stark durch den Glauben an Christus und im Vertrauen auf seine Macht. Greift zu den Waffen Gottes, damit ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Paulus zeigt uns, dass wir als Christen automatisch in einen Kampf verwickelt sind. Es ist ein geistlicher Kampf und er ist Bestandteil für uns im Leben. Und Paulus zeigt auch sehr deutlich, wer unser Feind ist, und er warnt uns ausdrücklich davor. Und wenn wir ehrlich sind, dann sehen wir auch im Verlauf der aufgezeigten Heilsgeschichte Gottes, dass Satan von Anfang an immer wieder versucht hat, den Heilsplan Gottes zu boykottieren, ja sogar zu stoppen. Er hat selbst Jesus versucht, ins Unglück zu stürzen und hat versucht, ihn von seinem Plan abzubringen, so wie er das mit uns ja auch immer tut. Mit ihm, mit Jesus, hat er es nicht geschafft. Dafür war die Liebe zu groß, die Liebe Gottes zu den Menschen. Aus Liebe musste und wollte er den Weg ans Kreuz gehen, bis zum Ende, um, das wissen wir, um die Menschheit zu erretten. Mit uns dagegen hat Satan einfacheres Spiel. Wir sind so leicht zu blenden und zu verführen. Doch Gott lässt seine Kinder, das wissen wir eigentlich auch, niemals allein. Er sagte, dass wir keine Angst haben sollen und gibt uns gleich eine ganze Waffenrüstung, um die Angriffe des Feindes abzuwehren. Seid stark in dem Herrn und der Macht seine Stärke. Zeigt mir schon, dass ich es nicht von mir allein her tun muss und auch nicht kann. Und wie können wir das nun stark sein? Wir haben in der letzten Predigt darüber gesprochen, die steht übrigens auf der Homepage, ihr könnt sie nochmal anhören, wer den Einstieg in die Waffenrüstung nicht gehört hat, weil er vielleicht nicht hier sein konnte, auf der Homepage steht sie. Wie können wir stark sein? Und da gibt es nur eine Antwort: durch Jesus. Wer Jesus aufgenommen hat, wer sein Kind ist, in wem er lebt und wer in ihm lebt, der ist stark in der Macht seiner Stärke. Natürlich weiß ich, dass dir immer jemand einreden will, dass du nicht stark bist. Aber darüber reden wir noch. Wir wollen uns heute mit dem Gürtel der Wahrheit beschäftigen. Das ist eine der ersten geistlichen, das ist die erste geistliche Waffe. War das jetzt? Das ist es. Rüstet euch gut für diesen Kampf. Die Wahrheit Gottes ist euer Gürtel und dann steht da noch und seine Gerechtigkeit, seine Rüstung. Da geht es nächste Woche drum. Rüstet euch gut für diesen Kampf. Die Wahrheit Gottes ist euer Gürtel. Wieso sagt Paulus, die Wahrheit Gottes ist euer Gürtel? Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Wieso sagt er das? Was hat Paulus bei der Beschreibung der Ausrüstung überhaupt vor Augen? Waren es die Arenakämpfer, die sich verteidigen mussten gegen die wilden Tiere oder hochgerüsteten Gladiatoren? Da er ja im Gefängnis war, ist es wohl wahrscheinlicher, dass er sich die römischen Wachsoldaten vorstellte, die ja auch so eine Ausrüstung trugen. Sein Ziel war es jedenfalls, dass in diesem geistlichen Kampf wir schwache Menschen in eine Siegeshaltung geraten und keine Angst haben in der Welt vor dem Feind, vor den schwierigen Situationen. Dass wir lernen zu widerstehen, dass wir lernen durchzuhalten, nicht gleich aufzugeben beim kleinsten Angriff, dass wir uns herausholen lassen aus unserer Kuschelecke und vorbereiten lassen zum Kampf in der Welt da draußen. Dass auch die unsichtbaren Mächte verstehen, sie haben in uns keine leichten Gegner. Wir sind bereit. Paulus zeigt uns damit den einzigen Weg, wie wir bestehen können. Und Gott sei Dank muss ich mich dazu nicht in einen Panzer setzen. Und Gott sei Dank muss ich dafür nicht ein Gewehr vor mich halten. Doch wo beginnt der Kampf? Oh, das beginnt schon, wenn ich morgens die Augen aufmache. Ah, ich bin zu müde. Ich sage meinem Chef, dass es mir nicht gut geht. Ich lasse mich heute mal krank schreiben. Wenn es eine Lüge ist, dann hast du dem Feind schon am frühen Morgen die Tür geöffnet. Dann, das kann auch zu Hause sein, mit deinem Partner, mit den Kindern, mit Freunden, mit deinem Chef, überall. Ich will jetzt die einzelnen Probleme, die in unserem Umfeld so auftreten können, gar nicht erst nennen, die kennt ihr ja selbst. Wir wissen meistens, was nicht wahr ist, was Sünde ist, wo der Feind uns angreifen möchte, wo er uns zermürben möchte, wo er uns müde machen möchte. Ach, heute schon wieder Gottesdienst. Nee, jetzt also, ne? Ihr wisst schon. Oder sonst irgendetwas, wo ich nicht hin will, wo ich mürbe gemacht werde, wo ich eigentlich gute Arbeit tun kann, wo ich eigentlich zugerüstet werde, wo der Feind uns überall von abhalten will. Die Waffen, die in Epheser 6 erwähnt werden, sind in der Regel Schutzwaffen zur Verteidigung, keine Angriffswaffen. Es ist reiner Schutz, bis auf das Schwert, das kommt dann noch. Wir Christen brauchen Gott sei Dank den Kampf mit den Mächten nicht zu suchen. Wir müssen uns aber schützen können und wir müssen auf der Hut sein. Nun, Paulus spricht von einem Gürtel. Wir wissen, dass ein römischer Legionär einen ledernen Leibgurt um die Hüften trug. Paulus kannte das Alte Testament auch sehr gut und ich denke, dass er dabei an die Jesaja-Stelle in 11. Kapitel Vers 5 gedacht hat, wo es um den kommenden Messias geht, wo gesagt wird, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Oder anders ausgedrückt, Gerechtigkeit und Treue werden der Gürtel und um seine Hüften sein. Und so sollen auch wir mit Wahrheit, nicht mit Lüge, mit Wahrheit umgürtet sein. Die Wahrheit, wie sie im Evangelium offenbart ist, sie rettet uns und sie heiligt uns. Es sollte uns also klar sein, wenn wir in der Lüge bleiben, und das ist wichtig, wenn wir in der Lüge bleiben, in der Sünde bleiben, bleiben wir auch, was? Verwundbar. Wir bleiben angreifbar, weil wir dem Feind damit automatisch die Türen öffnen. Sich gürten ist in der Bibel ein Ausdruck für Bereitschaft. Bereitschaft zum Kampf. Die römischen Soldaten, die so eine Tunika trugen, banden sich im Kampf dieses Kleidungsstück mit dem Gürtel hoch, um einfach in ihren Bewegungen nicht behindert zu sein. Und so waren sie kampfbereit. So konnten sie rennen. Da hinderte nichts mehr. Ich frage mich, wie können wir heutzutage behindert sein in unserem auferlegten geistlichen Kampf? Jetzt haben wir es schon ein bisschen raus. Es sind Lügen, besonders die Lebenslügen, die wir uns so antrainiert haben. Es ist Verführung, vielleicht durch falsche Freunde, durch falschen Umgang. Es ist oft versprochene Werbung. Meine Bedürfnisse werden manipuliert. Da ist ganz, ganz viel. Kann beispielsweise so ein iPhone eine Behinderung sein in meinem alltäglichen Glaubensleben? Überdenkenswert. Wichtig ist zu erwähnen, wenn Paulus uns darauf hinweist, die Waffenrüstung auch anzuziehen, dann niemals, und das ist mir wichtig zu sagen, niemals um Menschen anzugreifen oder gar sie besiegen zu wollen. Nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Sollten wir tatsächlich einmal in die Situation kommen, Menschen anzugreifen, dann gelten auch uns, genau wie bei der Gefangennahme Jesu, die Worte, wie war das? Steck dein Schwert in die Scheide. Wer das Schwert ergreift, kennen wir, wird auch dadurch umkommen. Sollten wir einmal in die Situation kommen, uns verteidigen zu müssen, dann soll diese Verteidigung nur dazu dienen, Frieden herbeizuführen. Wir sollten immer Jesus dabei haben. Niemals im Zorn, niemals in Wut, sondern ebenso auf eine Jesus-Art. So ein Gürtel hatte weiter sein Gutes dadurch, dass er eine große Rolle spielte für das Anlegen des Brustpanzers. Man zieht ihn über den Ledergurt des Soldaten. Der Gürtel war sozusagen die Voraussetzung für das Anlegen des Panzers. Wenn er den Brustpanzer vorher angezogen hätte und der Gürtel darüber, wäre das Ding runtergerutscht. Wenn am Anfang der Gürtel richtig angelegt wurde, ist der Brustpanzer auch nicht eingeschnitten, weil er vom Gürtel gehalten wurde. Damit war der Gürtel so eine Art Nierenschutz. Und im Verständnis der Juden waren damals die Nieren der Sitz des Gefühls. Und so werden mit dem Gürtel der Wahrheit die Gefühle der Wahrheit untergeordnet. Immer dort, wo wir nicht wahrhaftig reden oder handeln. Immer dort, wo wir nicht wahrhaftig reden oder handeln, werden wir den unsichtbaren Mächten unterliegen. Das heißt, wir werden sündigen und wir werden angreifbar sein. Doch was ist jetzt Wahrheit? Dazu sind mir, hunderte Sachen eingefallen. Um diese Frage zu beantworten, könnte man allein schon Abende füllen. In Russland sagt man, aus dem Munde eines Kindes spricht die Wahrheit. Aha, muss man also auf die Kinder hören, um die Wahrheit herauszufinden? Vielleicht manchmal schon. Oder lesen wir ein lateinisches Sprichwort: Im Wein steckt Wahrheit. Aber ich muss jetzt nicht anfangen zu trinken, oder? Um die Wahrheit herauszufinden. Und in Frankreich sagt man, nur die Wahrheit kann verletzen. Will ich sie dann überhaupt wissen? In China sagt man, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Heißt, ich muss mich aus dem Staub machen, ne? Oder flüchten, weil die vermeintliche Wahrheit gesagt wurde. Ist auch nicht gerade prickelnd. Wir wollen sie ja eigentlich hören. In Polen sagt man, wer fragt, der sucht die Wahrheit. Na gut, damit kann man leben. Oder hatte Sokrates vielleicht doch recht? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das Glas ist halb voll, das Glas ist halb leer. Was ist jetzt die Wahrheit? Ist nicht beides wahr? Ist wahr, wie du dich siehst? Ich mache immer alles falsch. Mir gelingt einfach nichts. Meine Nase ist zu krumm. Oder ist wahr, wie Gott dich sieht? Du bist wunderbar gemacht. An dir ist kein Fehl, kein Makel. Du bist die Krone der Schöpfung. Du bist mein geliebtes Kind. was bitte ist jetzt wahr? Was ist Wahrheit? Das, was man ständig liest und hört? Ich las, die absolute Wahrheit gibt es nicht. Und wenn es sie gäbe, würden wir es nie erfahren. Das scheint heutzutage die Grundüberzeugung sehr vieler Menschen zu sein. Wenn ich jetzt sage, es regnet, doch in Wirklichkeit scheint die Sonne und kein Regen in Sicht, dann ist schon klar, das war eine Lüge. Wenn ich aber sage, Gott gibt es nicht, dann wird es schon schwieriger. Man kommt ganz schnell in Erklärungsnot. Ich habe nachgelesen, für Aristoteles war das mit der Wahrheit so, dass möglichst viele Leute einer Meinung waren und dann übereinstimmten. Nur weil genügend Leute daran glauben, ist etwas wahr? Das würde ja heißen, dass Elvis noch lebt. Oder dass der Osterhase die Eier bringt. Oder Uri Geller wirklich Löffel verbiegen kann. Nee, das kann es also auch nicht sein. Hat also jeder Mensch seine eigene Wahrheit? Ich startete noch so einen Versuch auf Wikipedia. Ich sag euch, das wollt ihr nicht hören. Die Erklärung darüber würde euch ermüden, man versteht kein Wort. Du liest 10 Minuten einen Text und denkst, was habe ich jetzt eigentlich gelesen? Ich habe es aufgegeben. Ich habe mich lieber erinnert daran, was im Johannesevangelium stand. Da stand nämlich, wo war das Gespräch zwischen Jesus und Pilatus. Und Pilatus sagt, also bist du doch ein König? Wir kennen die Geschichte. Und Jesus sagt, ja, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Ist jetzt auch nicht ganz so einfach, gell? Auch nicht ganz so einfach. Und dann folgt noch die berühmte Frage von dem Pilatus. Ihr erinnert euch, die Wahrheit, was ist das überhaupt? Eigentlich war es ja eine spöttische Frage, so von oben herab. Und Pilatus wollte scheinbar auch gar keine Antwort und hat auch gar keine erwartet. So als wüsste er, es gibt sowieso gar keine richtige Antwort darauf. Oder war er der Meinung, nur was ich sage, ist Wahrheit? So wie ein Diktator? Kennen wir doch aus der Geschichte, oder? Oder wusste er nur nicht, ob er Jesus verurteilen sollte? Wie er richten sollte? Eigentlich hielt er Jesus für unschuldig. Er war echt in einer miesen Situation. Die Anklagen der Hohepriester hielt er jedenfalls für falsch. War sein Verhalten seine Unsicherheit? Das wissen wir nicht. Die Frage ist jedenfalls, sind wir denn heute weiter? Ist Wahrheitsfindung ein Prozess? Kommen wir der Wirklichkeit stückchenweise näher? Ohne die Wahrheit ganz erreichen und begreifen zu können? Wenn zum Beispiel Jesus sagt, gib mir deine Schuld, sagt er, oder? Und wer aufrichtig bekennt, dem ist die Sünde vergeben. Und dann kommt dein Gewissen. Und das klagt dich an, immer und immer wieder. Wer ist das, der dich da anklagt, wenn du Jesus deine Schuld schon abgegeben hast? Wir wissen es. Wir reden nur nicht so gerne darüber, aber der Teufel, er schleicht umher und er versucht jeden, den er nur versuchen kann. Und er wird dein Gewissen beeinflussen. Also das wissen wir schon mal, wer das ist. Doch was ist jetzt wahr? Ist meine Schuld jetzt weg oder ist sie nicht weg? Wem glaube ich? Gott oder dem Teufel? Was wird sich zeigen, wie wir uns verhalten? Wem wir wirklich glauben. Wenn Gott sagt, deine Schuld ist weg, warum lässt du dir einreden, dass sie noch da ist und dass Gott dich nicht lieben kann? Warum? Wir merken, wie der Teufel versucht, unser Gewissen und unsere Gefühle natürlich erst recht zu beeinflussen. Paulus jedenfalls geht es mit dem Gürtel der Wahrheit ausschließlich um Gottes Wahrheit. Die soll ich mir umbinden, die soll mich bestimmen. Und die Frage ist doch immer, was ist denn das jetzt, der Gürtel der Wahrheit? Ich hoffe, ich habe es euch ein bisschen rüberbringen können. Es ist Gottes Wahrheit. Die soll ich mir umbinden. Und die ist so ganz anders als menschliche Wahrheit. Und machen wir uns nichts vor, unser Wahrheitsprinzip ist gewaltig zur Selbsttäuschung fähig. Ganz, ganz gewaltig. Jeder Mensch lebt irgendwie in einer Art Lebenslüge. Und dahinter steckt Satan, den Jesus wie nennt? Den Vater der Lüge. Beispiele. Wenn es der andere macht, ist es ein Geizkragen. Wenn ich es mache, ist es Sparsamkeit. Wenn es vom anderen kommt, ist es Lieblosigkeit. Aber wie? Bei mir ist es doch nur Aufrichtigkeit. Ich bin eben geradeaus. Beim anderen ist es Rechthaberei. Bei mir bezeichne ich dasselbe Verhalten als Charakterfestigkeit. Ja, ja. Ihr habt verstanden? Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, lernt er die Wahrheit Stück für Stück kennen. Stück für Stück. Er sieht sich so, wie Gott ihn sieht. Und man erkennt, die Wahrheit ist, was ist die Wahrheit? Ich bin schwach. Ich bin voller Fehler. Ich bin voller ein Sünder. Da sind Neid, da ist Hass, da ist Wut, Sorge, Undankbarkeit zu finden. Ich bin einer, der nicht Herr ist über seine Gedanken. Einer, der sich treiben lässt von seinen Trieben. Und ich habe das Bedürfnis, ich möchte da raus. Ich möchte frei sein. Paulus ist traurig über die vielen Menschen, die sich verführen lassen. Und er muss feststellen, sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen und sie können daher nicht gerettet werden. Was bleibt? Wir müssen alle wahrhaftig und echt werden vor Gott und vor den Menschen. Das erst gibt uns Standvermögen, das gibt uns Sicherheit. Das heißt, wir Christen müssen unsere Hüften umgürten mit der Wahrheit. Und zwar mit der Wahrheit, die von Gott kommt, und nur mit der Wahrheit, die von Gott kommt. Sonst kann der Christ im geistlichen Kampf nicht bestehen. Was heißt es, den Gürtel der Wahrheit anzulegen? Ich habe versucht, ein paar Punkte zu finden. Für mich heißt das, wir stehen voll und ganz zu seinem Wort. Das heißt, wir müssen es natürlich auch lesen. Wie soll ich es wissen oder finden, wenn ich nicht in seinem Wort lese? Das heißt, wir erlauben es, dass Gottes Wahrheit unser ganzes Leben ergreift und auch prägen darf. Nicht nur ein bisschen, nicht nur da, wo ich Lust habe, nicht mit einem Bein in der Welt und mit dem anderen in Gottes Reich. Den Gürtel der Wahrheit anzulegen heißt, wir leben in Gottes Wahrheit und lernen sie immer besser kennen, jeden Tag ein Stückchen mehr. Wir ordnen bewusst alle Einzelheiten unseres Lebens der Wahrheit Gottes unter. Wir lassen keine losen Enden zu, zum Beispiel Lieblingssünden, von denen wir einfach nicht lassen können oder möchten. Wir ordnen grundsätzlich alles der Wahrheit Gottes unter. Das macht frei zum geistlichen Kampf. Okay, jetzt nochmal ans Eingemachte. Wir aufgeklärten Menschen tun uns schon schwer mit der Vorstellung, gegen unsichtbare Mächte zu kämpfen. Und dabei spüren wir das jeden Tag. Sie sind ja schließlich da, die Herausforderungen. Wir spüren sie. Alles, was nicht sichtbar ist, was man nicht anpacken oder spüren kann, ist für uns irgendwie unwirklich. Das unterschätzen wir. Und dabei geht es um dich und mich persönlich, weil der Feind, der greift uns an, er packt uns an unseren Schwächen. Das wollen wir aber oft nicht hören. Doch Paulus fordert uns in seinen Briefen immer wieder auf, sogar zu fliehen, nämlich da, wo wir im Glauben auf dem Weg der Nachfolge gefährdet sind. Da, wo wir drohen, in Sünde zu fallen. Da, wo wir in Konflikte und Probleme geraten. Warum gehe ich immer wieder dahin? Wenn ich weiß, dass ich da nicht sein kann ohne Stress, ohne Streit, ohne Verführung, meide den Kontakt. Versuch nicht ständig mit Menschen zusammen zu sein, die dich in die Sünde mit hineinreißen. Schau, dass du nicht ständig mit der Verführung konfrontiert wirst. Fliehe, sag nicht ich, sagt Gottes Wort. Und das gilt auch bei seelischen und geistlichen Problemen. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich da schwach bin, nicht die Kraft habe aufzuhören, sei es mit Drogen, sei es mit Alkohol, sei es mit PC-Spielen oder Okkultismus oder Sexspiele oder sonst was. Geh, lass es sein. Erinnert ihr euch an den Film Fireproof? Ich habe den so gerne gesehen. Der Mann hat seinen Fernseher kaputt gehauen, weil er von der Pornosucht nicht losgekommen ist. Er hat beinahe seine Ehe gefetzt dadurch und hat den Fernseher kurz und klein geschlagen auf der Straße. Die Flucht ist eine Möglichkeit, wenn es gar nicht mehr geht. Das ist ziemlich die letzte Möglichkeit, wenn du merkst, du wirst unterliegen. Du schaffst es nicht, dann fliehe. Liebe Geschwister, jetzt hört noch einmal bitte gut zu. Das heißt nicht, dass ihr aus euren Ehen aussteigen sollt, bitte, ja? Nur weil ihr mal Streit habt. Keineswegs. Dafür liebt Gott zu sehr die Ehe. Dafür hat Gott ein anderes Wort zur Rettung. Und damit wir nicht ständig auf der Flucht sind und weglaufen, dafür gibt uns Gott eine komplette Verteidigung zum Schutz, die Waffenrüstung. Es ist nichts, wenn du sie nicht anziehst, wenn du nicht übst und wenn du dafür deine täglichen Herausforderungen nicht als Chance siehst, auf diesem Weg weiterzukommen. Ich habe einen schönen Satz gefunden, der jetzt dazu passt. Du weißt doch, wenn Gott ein kleines Wunder tut, dann bringt er uns in Schwierigkeiten. Will er aber ein großes Wunder tun, dann bringt er uns in eine unmögliche Lage. Ich habe viel über diesen Satz nachgedacht und da ich ja schon ein bisschen älter bin als manch einer hier, bis auf ein paar Ausnahmen, die vielleicht noch ein paar Jährchen drauf haben, aber wir wissen, dass das wahr ist, dass die unglaublichen Herausforderungen die größten Wunder bewirken. Und weil sie uns unglaublich verändern, weil sie unser Wesen verändern, und vielleicht hören wir dann auch besser zu, was Gott will. Vielleicht demütigen wir uns in diesem Moment eher und Gott kann endlich was mit uns anfangen. Ach, es gibt so viele Antworten. Auf alle Fälle sind sie nicht schlecht, weil Gott immer aus allen Situationen das Beste macht. Egal was. Weißt du jetzt, was ist die Wahrheit Gottes? Jesus sagt, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Welt Zeuge zu sein. Jesus, er ist der König der Wahrheit. Wer auf meine Stimme hört, sagt er, der weiß, was Wahrheit ist. Und wir haben es schon mal gehört heute. Weiter sagt er in Johannes 14,6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich, also durch Jesus. Jesus Christus ist die Wahrheit. Wenn du wissen willst, was die Wahrheit über dein Leben ist, dann musst du Jesus fragen. Dann musst du ihm den Vorrang geben in deinem Leben, und zwar vor deinen Gefühlen. Das ist manchmal schwierig. Jesus sagt, ich vergebe dir. Du hast dich vielleicht versündigt und du bittest Jesus um Vergebung. Und was sagt er dann in 1. Johannes 1,9? wenn wir aber unsere Sünden bereuen und wenn wir sie bekennen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt. Er wird unsere Sünden vergeben und er wird uns von allem Bösen reinigen. Also auf zu Jesus, auf ans Kreuz, bittet um Vergebung und seid gewiss, dass euch vergeben ist. Doch du kannst es nicht glauben, dieses Gefühl ist dann vom Teufel, wenn du es nicht glaubst, dass Gott dich nicht lieben kann. Er will uns nicht weiter knechten, aber der Teufel will das. Und der Teufel will auch, dass wir die Sünde verstecken. Der Teufel will nicht, dass wir die Vergebung annehmen. Wenn du Jesus um Vergebung gebeten hast, ja, dann sage danke, Herr, dass du mir vergeben hast. Das ist die Wahrheit. Sein Wort, seine Verheißungen ist die Wahrheit. Jesus sagt in der Bibel, dass er uns liebt und uns Vergebung aller Sünden schenkt. Aller Sünden und ewiges Leben dazu. Wenn das für dich die Wirklichkeit ist und du seinem Wort glaubst, ganz tief innen, dann wird Jesus dich auch verändern. Dann kannst du den Kampf bestehen, selbst wenn alle Welt und alle unsichtbaren Mächte dir weismachen wollen, Vergebung sei nichts anderes als eine Illusion. Doch wenn du das nicht glauben kannst oder willst, weil vielleicht dein Gefühl sagt, Gottes Liebe kann nicht so groß sein wie die Vergebung Gottes, dann kämpfst du ohne den Gürtel der Wahrheit. Dann kämpfst du ohne den Gürtel der Wahrheit und dann wirst du nicht siegen können. Nimm in Anspruch, was Jesus dir zusagt. Lebe eng mit ihm zusammen. Er ist die Wahrheit. Er gibt uns den Halt. Zieh den Gürtel der Wahrheit an und dann wirst du auch den Kampf gewinnen. Amen.